Börsenradio Network AG.
Minus 5% an einem Tag heißt, ich handle und verkaufe oder ich handle und kaufe. Es kann ja auch eine Chance sein, ich komme in den Markt rein. Oder eben dritte Position, nicht handeln und abwarten.
Martin Weinrauter, jetzt im Grohmann und Weinrauter Podcast aus dem Börsenradiostudio.
Mein Name ist Martin Weinrauter, Fondsmanager, Vermögensverwalter bei all dem Risikomanager und heute hier und jetzt bereit zum Börsenradio-Interview.
Willkommen beim Börsenradio, hier ist Andi Groß zum Börsendurchblick. Und auch wenn der älteste US-Präsident sein Bestes tut, um für maximale Unruhe zu sorgen und damit für minimalen Durchblick, wir haben Martin Weinrauter, der ist zuständig für den maximalen Börsendurchblick. Herr Weinrauter, in unserem Börsendurchblick-Interview im Mai, da haben Sie die Verfassung der Börsen als positiv beschrieben. Langfristige Aufwärtstrend geben bisher keinen Anlass für eine defensive Ausrichtung, jedenfalls dann, wenn man wie Sie dem Markt prozyklisch folgt. Ihre zentralen Schlusssätze in unserem Interview waren, wenn sich allerdings das Muster ändern sollte, wenn die Börsen sich also abwärts orientieren sollten, dann werden unsere Risikomanagement-Algorithmen darauf reagieren. Ist denn diese Einschätzung nach wie vor intakt?
Oh, ja und nein. Jein, irgendwie. Also eindeutig ist es dann nicht, wie ein Ja klingen würde. Denn der Aufwärtstrend hat ein wenig gewackelt. US-Aktien haben ihren Aufwärtstrend auch nicht weiter fortgesetzt, denn der S&P 500 liegt auf Monatssicht, wir haben ja vor einem Monat miteinander gesprochen, bei plus 0,37%, also eine schwarze Null. Der europäische Stock 600 sieht mit plus 3,65 deutlich besser aus und unsere Handelsmodelle, die haben natürlich schon längst darauf reagiert. Sie hatten vor einem Monat 70% USA gewichtet, 30% Europa. Aktuell hat sich das ein wenig verschoben auf 60% USA und 40% Europa.
Jetzt ist ja der Monatsvergleich das eine, Börsenbewegung dann das andere. Sie sprachen von einem Wackler, ein ziemlich heftiger Wackler. Also ich kann mich daran erinnern, dass die Schlagzeile vor einer Woche gelautet hat, der größte Tagesverlust im Nasdaq an einem einzelnen Handelstag. Also prozentual nicht der größte Tagesverlust, sondern eben nur nach Indexpunkten. Aber immerhin, diese Tagesbewegung, die dürfte niemanden kalt gelassen haben. Wie war denn Ihre Reaktion drauf?
Meine Reaktion darauf? Da tauchen erstmal so Gedanken im Reflex auf und dann lohnt sich das, sich zu erinnern, dass diese ersten Reflexe, Fluchtreflexe in erster Linie, nicht immer die beste Lösung bringen. Das Naheliegende zu denken wäre also die Annahme gewesen, solch eine Bewegung, solch ein Tag, minus 5% in einem Index, nicht bei einer einzelnen Aktie, das muss doch einen Grund haben. Aber sag mal, zumindest doch mal eine Bedeutung. Es kann also irgendwie daher doch nichts anderes als der Startschuss für irgendetwas Größeres sein, eine größere Bewegung. Und da sagt mir die Erinnerung von all den Jahrzehnten einfach, dass es auch ein Zusammentreffen von unterschiedlichen Faktoren sein kann, die zu diesem ungewöhnlichen, außergewöhnlichen Tagesereignis führen kann. Und dass sich so etwas im Verlauf der näheren Zukunft auch wieder ausgleichen kann. Also ich fasse das nochmal zusammen, damit es präziser wird. Minus 5% an einem Tag heißt, ich handle und verkaufe oder ich handle und kaufe. Es kann ja auch eine Chance sein, ich komme in den Markt rein. Oder eben dritte Position, nicht handeln und abwarten.
Und wie haben Sie reagiert? 1, 2 oder 3? Die richtige Antwort, wenn es Licht angeht, ja? Oder?
Also, was haben wir konkret gemacht? Wir haben die Aktienquoten in unserer US-Strategie geringfügig nach unten angepasst. Aber die Anpassung erfolgte im Bereich von 2 oder 3%. Das ist minimal. Die meisten anderen Strategien haben überhaupt nicht reagiert und sind mit nahezu maximaler Position im Aufwärtstrend investiert geblieben. Diese Algorithmen haben also diesen Tag mit dem Kursverlust von 5% ausgehalten. Stellt sich die Frage natürlich, warum? Warum ist das so? Der Rückgang erfolgte aus dem Bereich von Allzeithochs. Der Anstieg war vorher so stark gewesen, dass der Rückschlag auf der Zahlenebene, diese 5%, noch nicht über Toleranzbereiche hinaus eine Aktion einforderte. Das Modell hat also, wenn man es übersetzt, was es getan hat, aus der Konstellation aller Zahlen zueinander, diese Bewegung von minus 5% als eine Reaktion im Aufwärtstrend eingeordnet.
Und wenn man jetzt genau hinschaut, also eine Ebene tiefer, Hat sich dort was bewegt, also was auf der höheren Ebene, auf der Indexebene auf den ersten Blick nicht zu erkennen ist?
Ja, auch hier helfen wieder Daten. Gehen wir mal zum S&P 500, da wird es deutlich. Mit seiner Kapitalmarktgewichtung auf Monatssicht hat er sich kaum verändert. Aber wenn man in den S&P Equal Weight, also in den gleichgewichteten Index geht, wo nicht die großen Aktien hohe Gewichte haben und die kleinen dann eben entsprechend weniger, sondern wo jede der 500 Aktien 0,2% Gewicht hat, dann sehen wir im S&P 500 Equal Weight einen Anstieg von plus 4,14% im vergangenen Monat. Und er steht auf neuem Allzeithoch. Heißt also nichts anderes, als dass die großen Aktien schlechter gelaufen sind als die Aktien mit den niedrigen Gewichten im Index. Oder anders, der US-Markt ist in der Breite per Saldo sehr gut gelaufen und der Blick auf die Magnificent Seven bestätigt das. Magnificent Seven auf Monatssicht minus 6,8%.
Also können die Entwarnungsglocke läuten?
Das klingt mir jetzt wieder zu eindeutig. Eindeutiger jedenfalls als die Situation es ist. Der Freitag vor einer Woche war ja real. Alle Welt wollte raus aus den Aktien, die in den Vormonaten sehr stark gestiegen waren. Halbleiteraktien, vor allen anderen Hersteller von Speichereinheiten, also Micron zum Beispiel. 10% Tagesverlust war bei diesen Aktien vor gut einer Woche an dem Freitag kein Ausreißer. Am Montag vor einer Woche, also am nächsten Handelstag, nachdem man am Wochenende Zeit hatte, mal in Ruhe nachzudenken, stellte sich für jeden natürlich die Frage, wie eröffnet jetzt der Markt? Ist das jetzt die letzte Chance, um noch auszusteigen, dass ich noch rauskomme, weil die große Katastrophe passiert? Oder habe ich eine Kaufchance? Und der Markt hat es dann entschieden, es wurde gekauft. Die Aktien, gerade die Halbleiteraktien, haben einen großen Teil der Verluste wieder aufgeholt, sodass am Ende der Philadelphia Semiconductor Index auf Monatssicht immer noch bei plus 12,5% liegt. Allzeithochs wurden da zwar nicht wieder erreicht und auch nicht überboten, aber dennoch starkes Signal. Aber zurück zur Frage, Entwarnung. Diese Scharte von dem Freitag wird erst dann wieder ausgeschliffen sein, wenn der Nasdaq und der SOX, der Philadelphia Semiconductor Index, neue Allzeithochs handeln. Bis dahin muss man die Angelegenheit im Blick behalten. Im negativen Fall kann immer noch der Freitagsverlust ein Startsignal nach unten gewesen sein. Dann wäre es so, dass der Hoffnungslauf, den wir ja aktuell sehen, nicht die Kaufkraft aufbringen konnte, neue Höchstkurse zu erreichen und mit diesen Höchstkursen auch die Aufwärtstrends fortzusetzen. Kann, muss nicht. Markt ist voller Möglichkeiten.
Sie sprachen die glorreichen Sieben an, die Magnificent Seven, die waren ja schon oft Gesprächsthema bei uns hier im Börsendurchblick gewesen. Zu Recht, denn sie haben den US-Markt ja lange Zeit nach oben getragen. Also wer sind das? Das sind die Google, also Alphabet, Amazon, Apple, Facebook, auch von manchen Meta-Plattformen genannt, Microsoft, Nvidia und Tesla. Jeder dieser glorreichen Sieben hat seine eigene Geschichte und sie sind der Spitze der Rangliste in den Kapitalmarktgewichtungen gestiegen, weil sie eben über Jahre hinweg stärker gelaufen sind als der Markt. Warum jetzt diese Schwäche?
Es ist der Nachlauf oder die aktuelle Phase des KI-Themas, besonders die drei großen Hyperscaler, also die Betreiber der Megaclouds und damit der Rechenzentren, das sind Amazon, Alphabet und Microsoft. Sie investieren schon seit mehr als einem Jahr, als gäbe es keinen Morgen mehr. Sie haben zuerst ihre Berge an Liquidität abgeräumt, dann haben sie Kredite aufgenommen, jetzt erhöhen sie ihr Kapital, geben also Aktien aus. Das von Unternehmen, die zuvor mit ihrer Liquidität, mit ihrem Free Cashflow Aktien zurückgekauft haben und damit die Gewinne der Unternehmen natürlich auf weniger Aktien konzentriert hatten, was per Saldo gut für die Kursentwicklung ist. Dieses Geld fließt jetzt von ihnen, also von den Hyperscalern, zu den Herstellern von Speicherchips. Und der Free Cashflow der Hyperscaler läuft Richtung Null.
Ist das jetzt gesund für den Markt?
Naja, mit Bezug auf diese neue Marktbreite, die wir sehen, dass die Breite der kleineren Aktien liefert, wenn die großen schwächeln, das könnte man wirklich so sehen. Es war ja vorher absolut ungewöhnlich, dass die größten Unternehmen den Markt derart lange outperformen. Und es stand zu befürchten, dass nach solch einer langen Phase, wenn dann eine gravierende Schwäche in die Magnificent Seven Aktien kommt, dass diese Schwäche dem gesamten Markt das Fundament entziehen könnte. Dass jetzt die anderen Aktien, die kleineren, in die Bresche springen und den Markt halten, das ist ohne Wenn und Aber positiv. Ich will sagen, es ist eine positive Facette des Gesamtbildes. Es ist nicht alles entscheidend, aber es ist ein positiver Teilaspekt.
Also sowohl als auch. Es gibt also Argumente für eine gute Zeit am Aktienmarkt und gegen eine gute Zeit am Aktienmarkt.
Ja, ich würde sogar sagen, natürlich. Denn das ist immer so. Auf dieser Grundlage funktioniert der Markt. Noch einen Schritt weiter. Nur auf dieser Grundlage kann der Markt überhaupt funktionieren. Sonst würden Käufer und Verkäufer nicht zusammenfinden. Es würde überhaupt keinen Umsatz geben. Und davon lebt Börse.
Und Sie warten ab?
Wir warten ab. Wir warten auf eindeutige Handelssignale. Im Moment gibt es sie nicht. Noch nicht.
Und während Sie so abwarten, was machen Sie da?
Was mache ich da, während ich abwarte? Okay, in der vergangenen Woche. Also klar, ich steige jetzt mal drauf ein. Also was mache ich? Ich schaue mir an, welche Argumente in den Debatten zu SpaceX vorgebracht wurden in der vergangenen Woche. Das war natürlich sehr interessant.
Oh, SpaceX. Also das war schon ein richtiger Hingucker. Der mit Abstand größte Börsengang aller Zeiten. Also der ging mit, ja, Tatata und Brimborium und Grandessa über die Bühne. Haben wir das so erwartet?
Also es wäre schon überraschend gewesen, wenn es nicht so gekommen wäre.
Naja, Überraschungen sind ja nicht auszuschließen, gerade nicht an der Börse.
Nein, natürlich nicht. Gerade dann nicht, wenn die Nasdaq zuvor ihren größten Tagesverlust in Indexpunkten hinnehmen musste. Das dürfte einigen Managern der Konsortialbanken im Vorfeld des IPO schon Unruhe ausgelöst haben. Schlaflose Nächte. Aber man kann es nicht anders sagen. Dieser erste Schritt von SpaceX in die Handelssphären der Nasdaq ist perfekt gelaufen. Per Saldo plus 20% über Emissionskurs. Schöner kann man das nicht malen.
Dann malen Sie doch mal weiter, malen nach Zahlen. Was bedeutet das für die Zukunft?
Gut, das hängt zunächst mal von den Erwartungen ab. Was erwarten diejenigen, die jetzt kaufen? Vermutlich steigende Kurse.
Und passiert das auch?
Kann man nicht ausschließen. Es dürfte davon abhängen, zunächst mal in den nächsten Tagen, was die Indexfonds ETFs in 2 Wochen in ihre Positionen, wie die Aktien von SpaceX in ihre Positionen reinbekommen. Einige von diesen Index-ETFs müssen in 2 Wochen kaufen, allen voran der QQQ, also der große Nasdaq-ETF. Und wenn die gekauft haben, gibt es in 70 Tagen ein Ende der Sperrfrist für die nicht strategischen Private-Market-Investoren von SpaceX. Man spricht davon, dass weitere 15% der Marktkapitalisierung an die Börsen kommen können, über die aktuell knapp 5% hinaus. Verkauft von Investoren, die früher einsteigen könnten als nun das Publikum über das IPO. Allerdings erhöht das dann natürlich auch wieder den Free Flow, also die Anzahl der handelbaren Aktien und damit die Gewichtung in den Indizes, sodass einige ETFs dann wieder erneut kaufen müssen. Da zieht man mal ein Resümee. Es bleibt abzuwarten, wie das ausgeht.
Die Bewertung von SpaceX, die abartig hohe Bewertung, kann das eine große Stütze bieten?
Naja, eher nicht. 115% des Umsatzes, nicht des Gewinns, des Umsatzes, als aktueller Kaufpreis, das ist schon sehr ambitioniert. Da muss viel Wachstum reinkommen, damit sich das rechnen kann.
Das heißt, wir sind wieder beim Thema Fantasie. Es ist und bleibt eine Fantasie, eine Vision von Elon Musk, von den unendlichen Weiten des Weltalls. Okay, zumindest aber nur bis zum Mars.
Na, was heißt hier nur? Elon Musk hat es geschafft, SpaceX auf Platz 6 der weltweit größten Aktien nach Marktkapitalisierung zu katapultieren, noch vor Tesla. Das ist einfach sensationell. Hallo.
Okay, sensationell, aber ist es auch gerechtfertigt?
Stand jetzt? Ja, nicht über die Bewertung gerechnet, aber von den Realitäten, denn der Kurs, der Preis, der erzielt wurde, ist ja eine Realität. Seine Fans, die von Elon Musk, aber auch der ganze Markt haben es ihm abgekauft. Aber schauen wir doch mal durch die Geschichte durch. Was ist die Mitte, um die es tatsächlich geht? Und da ist es überraschenderweise nicht Starlink, das Satellitennetzwerk, das zwar hochprofitabel ist und auch liefert, aber es reicht bei weitem nicht, um diesen Unternehmenswert abzusichern. Dann gibt's das Raketengeschäft, auch nicht schlecht. SpaceX hat die Kosten für den Lift von Lasten in den Weltraum seit den NASA-Zeiten deutlich gesenkt. Zahlen. Space Shuttle, $30,000 pro Kilo Last ins Weltall, runter auf $1,400 bis $7,000. Je nachdem, in welches Orbit und danach, ob man den ganzen Raketenstart bucht oder ob man nur mitfliegt mit Teilen der Ladung. Aber der nächste Schritt, um den es jetzt geht, das ist Starship, diese gigantische neue Rakete, größer als die NASA-Saturn-Rakete, 10-mal höhere Startgewicht als das SpaceX-Arbeitstier, die Falcon 9. Die Starship, die kann den Preis für ein Kilo Last Richtung $300 senken. Der Preis um Lasten in den Weltraum zu bekommen, sinkt dann also seit den NASA-Zeiten um 99%, Inflation nicht mitgerechnet. Klasse erstmal. Aber, und da ist jetzt ein echtes Aber, das rechnet sich nur, wenn man mehr Lasten in den Weltraum bringt, als nur das Satellitennetzwerk. Dafür hätte die Falcon locker gereicht. Es geht also um nicht weniger als darum, den Weltraum zu einem ökonomisch nutzbaren Wirtschaftsraum zu machen. Falls das nicht gelingen sollte, kommt die Geschichte der Company, und sie heißt ja mit vollem Namen Space Exploration Technologies, die Fantasie abhanden.
Falls aber doch, also falls es möglich ist, Rechenzentren zum Beispiel zu etablieren im All, da muss man keine Grundstücke kaufen, und das Thema Sonnenenergie ist ja nahezu unerschöpflich, steht da zur Verfügung, dann könnte das eine Tür, nicht nur die Tür, sondern auch nur das Tor aufstoßen für einen völlig neuen Wirtschaftsraum.
So, und genau das ist die Fantasie, die in dieser Aktie steckt. Darauf läuft das hinaus. SpaceX wäre dann der First Mover und könnte sich vielleicht eine Art Monopol für den Massengütertransport sichern. Es ist also ein wenig wie in der Zeit des Eisenbahnbaus mit etwas ungewisserem Ausgang. Aber diese Fantasie richtet sich jetzt wie ein Scheinwerfer auf die gesamte Branche, also auf das Hobby von Jeff Bezos, dem Gründer von Amazon, der nicht wie Elon Musk einen Fluchtort für die Menschheit auf dem Mars etablieren will, sondern mit Blue Origin die Welt retten will, indem er alle Industrie und alles, was die Umwelt belastet, in den Weltraum verlagert. Eine großartige Vision. Aber, sag mal, schon sehr unbestimmt. Interessanter ist, dass der Scheinwerfer sich auch auf die Nummer 2 nach SpaceX gerichtet hat. Und das ist Rocket Lab. Deutlich kleiner als SpaceX, etwa ein Zehntel. Aber die haben natürlich auch nicht die ganzen internen Aufträge für das Satellitennetzwerk. Aber sie sind von Anfang an sehr professionell unterwegs. Sie haben sich an die Spitze der Unternehmen geschoben, die nach SpaceX in der Rangliste unterwegs sind. Interessant ist, all diese Unternehmen, auch wenn die Scheinwerfer im Moment draufschauen und wenn sie so hohe Bewertungen am Markt bekommen, sie alle hängen letztendlich ja an den staatlichen US-Subventionen und Aufträgen, sei es militärisch, sei es im Umfeld des Mondprojektes Artemis.
Das heißt, den Unternehmen dieser Branche geht so schnell nicht die Puste aus oder das Geld?
Weil sie einfach auch am staatlichen Tropf hängen und weil die Amerikaner sehr ambitioniert mit ihren Weltraumprojekten unterwegs sind. Also die Puste ausgehen, dass sie den Bach runtergehen, dass sie einfach nicht mehr können. Das denke ich nicht, dass es passieren wird. Aber wenn ihnen der Stecker nicht gezogen wird, dann gibt es natürlich andere Risiken.
Und wie gehen Sie damit um? Mit dem Floor, könnte man sagen, auf der einen Seite der staatlichen Subvention und dem anderen, ja, Stecker könnte dann doch gezogen werden oder entsprechende Risiken. Sind Sie zum Beispiel bei SpaceX auf der Kaufseite?
Immer gar nicht. Also SpaceX kann es auf direktem Weg erst in unsere Anlageuniversen schaffen, wenn es eine Kursgeschichte für das Unternehmen gibt. Das braucht Zeit. Brauchen erst Daten und die gibt es noch nicht. Ausschließen könnte ich es aber nicht für Rocket Lab. Die Aktie wird am 22. Juni, also in einer Woche, in den Index Nasdaq 100 aufgenommen. Diese Aktie hat eine Kursgeschichte seit 2022, also lang genug, um sich für unser Nasdaq Momentum Modell qualifizieren zu können.
Der Weltraum, unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2200. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise, das mit seinen 400 Mann starken Besatzung 5 Jahre lang unterwegs ist, um neue Welten zu erforschen, neues Leben und neue Zivilisation. Viele Lichtjahre von der Erde entfernt dringt die Enterprise in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Damit sind wir fast aufgewachsen, oder?
Aber eindeutig. Das war mega cool. Und jetzt sowas hier. Na, kommt schon ein bisschen in die Richtung.
Ja. Und später kam dann Gattaca in die Kinos. Auch so ein Film, wo im Minutenrhythmus fast die Shuttles in Richtung ja andere Welten oder Mond und Weltall gestartet sind.
Hat Elon Musk vor. Am Ende täglich will er ein Starship starten.
Hat's alles schon mal gegeben, zumindest in der Science Fiction. Ja, fassen wir kurz zusammen. Der langfristige Aufwärtstrend an den Börsen bleibt intakt. Es hat mit dem Wackler, Zitat Martin Weinrauter, der Nasdaq vor einer Woche einen Dämpfer zwar gegeben, aber der Hoffnungslauf mit steigenden Kursen ist bereits unterwegs. Und wenn neue Allzeithochs etabliert werden können, dann ist die Infragestellung an den Aufwärtstrends vorerst ausgeräumt. Und das neue Highlight, die große Geschichte, ist aktuell Space Exploration Technologies, von einem SpaceX genannt. Das Unternehmen, das es mit der Vision von Elon Musk aus dem Private Market in den Public Market geschafft hat. Und hier auf Platz 6 der weltweit größten Unternehmen sich etabliert hat momentan. Chapeau, Elon Musk. Das sagt Risiko- und Chancenmanager Martin Weinrauter von der Grohmann und Weinrauter Vermögensmanagement GmbH aus Königstein im Taunus. Dankeschön für dieses Interview.
Gerne.
Das war aus dem Börsenradiostudio der Börsendurchblick. Der Podcast mit Martin Weinrauter.